Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Anderthalb Jahre nach dem Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien werden die Ereignisse vor einem spanischen Gericht aufgearbeitet. In Madrid begann heute ein Prozess gegen 12 katalanische Politiker und Aktivisten, die die Abstimmung im Herbst 2017 organisiert hatten. Ihnen werden Rebellion, Aufruhr und die Veruntreuung öffentlicher Gelder vorgeworfen. Das Referendum hatte Spanien in eine schwere Staatskrise gestürzt.
Am frühen Morgen wurden die 12 Angeklagten zum obersten Gericht in Madrid gebracht. Für Spanien ist es ein historischer Prozess. Der Kampf um Kataloniens Unabhängigkeit soll hier juristisch aufgearbeitet werden. Vor dem Gericht ist die Stimmung aufgeladen. Die Angeklagten müssen verurteilt werden. Das war ein Putsch. Warum dürfen Politiker nicht ihre Ideen entwickeln? Für mich ist das ein politischer Prozess. Unter den Beschuldigten befinden sich vor allem ehemalige Mitglieder von Kataloniens Regionalregierung und Parlament. Wichtigster Punkt der Anklage ist der Vorwurf der Rebellion. Darauf stehen bis zu 25 Jahre Gefängnis. Rückblick: im Oktober 2017 führte Kataloniens Regionalregierung ein Referendum über die Unabhängigkeit durch, obwohl das spanische Verfassungsgericht das vorher für illegal erklärt hatte. Beim Referendum kam es zu Ausschreitungen. Dies könnte den Tatbestand der Rebellion erfüllen. Aber die Verteidigung sagt, die Gewalt sei von spanischen Polizisten und nicht von den Separatisten ausgegangen. Kataloniens früherer Regierungschef Puigdemont meldete sich heute in Berlin zu Wort. Er hatte sich Ende 2017 ins Ausland abgesetzt. Er ist in diesem Verfahren nicht angeklagt. Die Beschuldigten werden wie Kriminelle behandelt für Taten, die sie nicht begangen haben. Es gibt keine Beweise. In Katalonien gab es spontane Arbeitsniederlegungen aus Solidarität mit den Angeklagten. Dieser Prozess könnte zu einer wichtigen Bewährungsprobe für Spaniens Demokratie werden. Aber ganz gleich, wie er ausgeht, allein mit juristischen Mitteln ist das Ringen um Kataloniens Unabhängigkeit nicht zu lösen.
In Venezuela geht der Machtkampf zwischen Präsident Maduro und dem selbsternannten Übergangspräsidenten Guaido unvermindert weiter. Tausende Regierungsgegner folgten dem Aufruf Guaidos und gingen in der Hauptstadt Caracas in Massenprotesten auf die Straße. Mit den neuen Demonstrationen wollen sie die Führung um Maduro dazu drängen, Hilfsmittel für die notleidende Bevölkerung ins Land zu lassen.
Es ist ihr Tag. Jedes Jahr erinnern die Venezolaner an den Widerstand der Jugend gegen die spanischen Kolonialherren. Heute sagen Regierungsgegner, sie kämpfen wieder gegen einen Tyrannen und ihr Anführer sei der 35-jährige Juan Guaido. Er verkörpert die Begeisterung und Hoffnung, die wir Venezolaner brauchen. Ein Grund, das Land noch nicht zu verlassen, es noch ein bisschen länger zu versuchen. Es ist ein normaler Arbeitstag und doch sind wieder Tausende gekommen. Sie fordern, das Militär solle die Tonnen von Medikamenten, die in Kolumbien warten, ins Land lassen. Der Krieg, der Venezuela befreit, ist der Kampf gegen den Hunger, gegen die Misere und ein absolut ineffizientes Gesundheitssystem, das die Patienten zum Tode verurteilt. Gestern präsentierte sich Guaido vor einer ersten kleinen Charge von Hilfsmitteln für unterernährte Kinder. Wie die ins Land kamen, ist unbekannt. Obwohl Präsident Maduro stets betont, Venezuela leide keine Not, lässt er gestern Lebensmittel verteilen, will zeigen, er kümmert sich. Um seinen Konkurrenten auszubremsen, soll jetzt gegen Guaido wegen Steuerhinterziehung ermittelt werden. Gleich will der Präsident vor seinen Anhängern reden.
Aus dem großen Machtkampf der ersten Tage ist ein Gefecht der kleinen Nadelstiche geworden. Keinem der beiden Kontrahenten gelingt es derzeit, die Oberhand zu gewinnen. Guaido fehlt die Unterstützung des Militärs, Maduro die Unterstützung der Bevölkerung.
Im US-Haushaltsstreit haben sich Republikaner und Demokraten auf einen Kompromiss zur Finanzierung von Grenzschutzmaßnahmen geeinigt. Damit könnte der zum Wochenende drohende erneute Shutdown abgewendet werden. Allerdings ist offen, ob Präsident Trump der Einigung zustimmt. Denn die vorgesehenen Mittel liegen deutlich unter seiner Forderung. Er verlangt für den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko 5,7 Milliarden Dollar.
Wie reagiert das Weiße Haus auf den gestern Nacht zwischen Demokraten und Republikanern ausgehandelten Kompromiss im Streit um den Haushalt und die von Trump geforderten Mittel für eine Grenzmauer? Die Antwort liefert der Präsident am Kabinettstisch. Ich muss mir diesen Deal noch anschauen. Glücklich bin ich nicht damit, weil es nicht ist, was wir brauchen. Aber ich werde Dinge hinzufügen. Es wird passieren. Wir werden eine schöne, starke Mauer bauen, die verhindert, dass Kriminelle, Schmuggler, Dealer und Drogen in unser Land kommen. So einfach ist das. Doch neue, stählerne Grenzbarrieren sieht der Kompromiss nur auf einer Länge von knapp 90 Kilometern vor, für fast 1,4 Milliarden Dollar. Dazu kämen moderne Überwachungstechnik, Grenzkontrollposten und Geld für humanitäre Hilfe für weitere rund 1,7 Milliarden Dollar. Darauf hatten sich gestern Nacht im Kongress die vier Unterhändler von Demokraten und Republikanern grundsätzlich verständigt. Dies war schwierig, weil die Sache so bedeutsam ist und weil wir nicht wieder die Regierung lahmlegen wollten. Wir wollen uns einigen und das Beste für unser Land tun. Ich denke, wir haben ganz gut zusammengearbeitet. Kein einziger von uns kriegt alles, was er wollte. Keiner bekommt alles. Aber so kriegen wir, was am besten ist für die USA. Ist der gestern ausgehandelte Kompromiss nun fair oder faul? Es kommt drauf an, wen man heute fragt. Vor allem erzkonservative Kommentatoren halten die Vorschläge aus dem Kongress für völlig unzureichend. Es gilt dennoch als wahrscheinlich, dass der Präsident den Haushaltskompromiss billigt und gleichzeitig andere Mittel und Wege sucht, sein großes Mauerprojekt doch noch komplett zu finanzieren.
Gut 6 Wochen vor dem geplanten Brexit hat die britische Premierministerin May vom Parlament erneut mehr Zeit für Nachverhandlungen mit der EU verlangt. Als Frist setzte sie den 27. Februar. Sollte sie bis dahin kein zustimmungsfähiges Abkommen aushandeln, könnte das Parlament ihr eine Kursänderung auferlegen.
Und wieder macht sie sich auf, um dem Parlament Rede und Antwort zu stehen, während die Zeit weiterläuft. Noch 45 Tage bis zum Austritt. Im Unterhaus aber wiederholt sie heute davon scheinbar unbeeindruckt das, was sie seit Wochen sagt. Wir sind in einer entscheidenden Phase. Und wir müssen jetzt nur alle die Nerven behalten, um den Austritt pünktlich zu vollziehen. Die wenigsten hier aber glauben noch daran, dass May in Brüssel Entscheidendes erreichen kann. Der Oppositionsführer vermutet deshalb etwas anderes hinter ihrer Rede. Es sieht so aus, als habe sie nur eine Taktik, auf Zeit zu spielen, um die Abgeordneten hier zu erpressen, ihren Deal zu unterstützen. Das ist eine unverantwortliche Taktik. Sie spielt auf Zeit, aber sie spielt mit den Jobs der Menschen und der Zukunft unserer Industrie. Am Donnerstag wird das Parlament erneut tagen, um über Mays Rede zu diskutieren. Ob es sich ihrer Strategie wirklich in den Weg stellen wird, bezweifeln viele derzeit. Denn Mays Gegner sind gespalten und fast gelähmt bei der Frage, ob, wann und wie man sich ihrem Kurs noch entgegenstellen soll. Den ungeregelten Brexit lässt May dabei bewusst als Drohkulisse weiter im Raum. Eine riskante Strategie, denn wenn sich das Unterhaus bis Ende März auf nichts einigen kann, geschieht der sogenannte No-Deal automatisch.
Der mexikanische Drogenboss Joaquin El Chapo Guzman ist in den USA wegen gewerbsmäßigen Kokainschmuggels von einer Jury schuldig gesprochen worden. Das teilte ein New Yorker Gericht mit. Guzman muss nun mit einer lebenslangen Haftstrafe rechnen. Die Staatsanwaltschaft hatte dem 61-Jährigen unter anderem die Beteiligung an einer Verbrecherorganisation zur Last gelegt. Guzman war 2017 an die USA ausgeliefert worden. Der deutsche Arbeitsmarkt braucht einer Studie zufolge langfristig jedes Jahr etwa 260.000 Zuwanderer. Nur so könne der demografisch bedingte Rückgang der Beschäftigten auf ein verträgliches Maß begrenzt werden, heißt es in einer Untersuchung im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Demnach werde die Zuwanderung auch aus Nicht-EU-Staaten immer wichtiger. Die Stiftung fordert daher, das geplante Einwanderungsgesetz schnell zu verabschieden.
Im vergangenen Jahr hat Abdal Hafez Suleiman in Löhne einen Job als Projektleiter gefunden. Der Palästinenser hatte Maschinenbau an der TU Berlin studiert.
Man bekommt mehrere Stellen, also man kann sich selber aussuchen, wo man arbeiten möchte. Aber das kommt erst, wenn man schon gewisse Qualifikation oder Kenntnisse hat.
Fachkräfte sind gefragt, auch weil geburtenstarke Jahrgänge bald in Rente gehen. Deswegen müsse es mehr qualifizierte Zuwanderung aus Drittstaaten geben, fordert die Bertelsmann-Stiftung. In ihrem Auftrag haben das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und die Uni Coburg verschiedene Modelle berechnet. Das Ergebnis? Bis zum Jahr 2060 werden jährlich 260.000 Arbeitskräfte aus dem Ausland benötigt. 114.000 könnten aus der EU kommen, 146.000 müssten aus Drittstaaten zuwandern. Das Institut der deutschen Wirtschaft fordert mehr Tempo bei der Gesetzgebung.
Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist ein ganz wichtiger Schritt der Politik. Die Regelungen, die wir bisher haben für Akademiker aus Drittstaaten, auch für die Person mit einer beruflichen Bildung, zu öffnen. Und dieser Schritt ist wichtig und muss begleitet werden durch eine entsprechende Willkommenskultur.
Davon will die AfD nichts wissen. Schließlich gäbe es hier viele Menschen ohne Arbeit.
Wir haben 2,1 Millionen junge Menschen im Land, unter 34 Jahre, größtenteils auch mit Migrationshintergrund schon. Die müssen wir erstmal ausbilden, bevor wir neue von außen holen.
Doch die Koalition will ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz.
Ich finde, das ist absehbar, dass wir einen erhöhten Fachkräftebedarf haben und vor allen Dingen auch, dass wir diesen Fachkräftebedarf nicht nur, ich sag mal, aus eigenen Kräften werden stemmen können, sondern dass wir Zuwanderung brauchen.
Noch ist offen, wann das Gesetz tatsächlich kommt.
Bundeswirtschaftsminister Altmaier will im Zuge der Energiewende in Deutschland den Import des Flüssiggases LNG fördern, auch aus den USA. Er gehe davon aus, dass da zumindest 2 Terminals in Norddeutschland gebaut werden, sagte Altmaier bei einer deutsch-amerikanischen Konferenz zur Entwicklung der LNG-Importe. Zuletzt hatte es zwischen Deutschland und den USA Verstimmungen wegen des Pipeline-Projekts Nord Stream 2 gegeben.
Hier entsteht die umstrittene Pipeline Nord Stream 2. Und obwohl mit dieser Röhre noch mehr günstiges russisches Gas importiert werden kann, setzt Deutschland jetzt auch auf Flüssiggas aus den USA. Die Amerikaner hatten Nord Stream 2 heftig kritisiert und mit Sanktionen gegen beteiligte Firmen gedroht. Beim heutigen deutsch-amerikanischen Treffen will aber keiner von einem Deal sprechen.
Nein, es gibt überhaupt gar keinen Deal, sondern Deutschland hat völlig unabhängig von allen anderen Fragen ein eigenes Interesse daran, seinen Gasbezug zu diversifizieren.
Wegen des Atom- und Kohleausstiegs benötige Deutschland übergangsweise mehr Gas. US-Produzenten könnten liefern. Wir sind zwar unterschiedlicher Meinung über das spezielle Projekt Nord Stream 2, aber wir stehen das durch und wir arbeiten daran, das US-Gas weltweit konkurrenzfähig zu machen. Bisher ist amerikanisches Flüssiggas wegen der hohen Transportkosten teuer und wegen der Fracking-Fördermethode ökologisch umstritten.
Es gibt ja auch andere Flüssiggasanbieter, die deutlich attraktivere Preise anbieten. In der Zukunft wird das auch so sein. Das US-amerikanische Flüssiggas ist zudem auch noch sehr umweltschädlich, sodass es sich eher nicht bewahrheiten wird, dass wir im großen Stil Flüssiggas aus Amerika importieren werden.
Hier an der Elbe könnte künftig Flüssiggas anlanden. In Norddeutschland sollen mindestens 2 Terminals dafür gebaut und staatlich gefördert werden. Über die Standorte wird in Kürze entschieden.
In Bayern hat ein Volksbegehren zum Artenschutz bei Insekten vorzeitig die entscheidende Hürde genommen. Schon einen Tag vor Ablauf der Frist hätten sich mehr als 1 Million Wahlberechtigte und damit mehr als die benötigten 10% in die Unterschriftenlisten eingetragen, so die Initiatoren. Ziel des Volksbegehrens mit dem Motto Artenvielfalt rettet die Bienen sind Änderungen im bayerischen Naturschutzgesetz.
Der Marienplatz in München, auch heute bildet sich hier wieder eine lange Schlange. Inzwischen ist klar, mehr als 1 Million Menschen in ganz Bayern haben sich bereits für das Volksbegehren Artenvielfalt eingetragen. Das nötige Quorum ist damit erreicht.
Wir von der ÖDP sind wirklich ganz, ganz, ganz glücklich, dass wir jetzt mit diesem großen Bündnis diese irre Hürde von 1 Million übersprungen haben. Das ist ganz toll und wir freuen uns wie irre.
Um das Insektensterben zu stoppen, wollen die Initiatoren des Volksbegehrens das bayerische Naturschutzgesetz ändern. Mehr ökologische Landwirtschaft, mindestens 30% bis 2030. Außerdem sollen mehr Biotope entstehen. Die Umwandlung von Dauergrünland in Ackerflächen soll verboten und der Einsatz von Pestiziden eingeschränkt werden. Kritik kommt vor allem von den bayerischen Bauern. Sie befürchten Einschränkungen für die Landwirtschaft.
Die gesamte Gesellschaft hat sich für mehr Artenschutz ausgesprochen. Jetzt muss auch die gesamte Gesellschaft entsprechende Maßnahmen ergreifen. Die Landwirtschaft alleine reicht hier nicht aus.
Die bayerische Regierung betont, sie habe Respekt vor dem Volksbegehren, wolle aber auch die Bauern schützen.
Vielleicht gelingt es uns auch, Ökologie und Landwirtschaft besser zu versöhnen, als das bislang der Fall war. Deswegen ist unser Ziel mit und nicht über, mit der Landwirtschaft eine Lösung zu finden und nicht gegen. Und auch nicht nur die Landwirte sind verantwortlich für den Artenschutz in Bayern, sondern wir wollen es deutlich breiter aufstellen. Und, ja.
Dazu hat Ministerpräsident Söder bereits zu einem runden Tisch geladen. Schon in gut einer Woche will er mit allen Beteiligten über mögliche Kompromisse sprechen.
Bundesinnenminister Seehofer lässt prüfen, ob die Neutralitätspflicht von Beamten mit einer Parteimitgliedschaft vereinbar ist. Die Überprüfung werde für alle Richtungen gelten, sowohl für Rechts- als auch Linksradikale, sagte Seehofer der Funke Mediengruppe. Er betonte zudem, dies geschehe unabhängig von der jüngst erfolgten Entscheidung des Verfassungsschutzes, die AfD zum Prüffall zu erklären.
Erneute Warnstreiks im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes. In mehreren Bundesländern legten Mitarbeiter die Arbeit nieder. In Hamburg haben sich heute rund 1000 Menschen an einem Protestmarsch beteiligt. Unter dem Motto, der öffentliche Dienst geht baden, sprangen einige Teilnehmer in die Hamburger Alster. Die Gewerkschaften verlangen für die Beschäftigten 6% mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro mehr. Die Arbeitgeber lehnen diese Forderung als zu hoch ab.
Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist 1. FC Nürnberg hat sich von seinem Trainer Kölner getrennt. Das gab der Tabellenletzte am Vormittag bekannt. Auch der VfB Stuttgart zog personelle Konsequenzen aus der anhaltenden Talfahrt. Der Tabellen-16. Entließ Sportvorstand Reschke. Seinen Posten übernimmt der ehemalige Nationalspieler und frühere VfB-Profi Hitzelsberger. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 13. Februar.
Der Südwesten bekommt bereits morgen einen Vorgeschmack auf den Frühling, dank eines Hochs. Spätestens ab Freitag dann überall frühlingshaftes Wetter. In der Nacht fallen vor allem im Bergland des Südostens noch einzelne Schneeschauer. Von der See breiten sich dichte Wolken aus, die den Nordosten etwas Regen bringen. Am Tag scheint im Westen und Süden häufig die Sonne, sobald sich der Nebel gelichtet hat. Sonst ist es meist bedeckt, Regen oder Nieselregen fallen aber nur selten. In der Nacht plus 5 bis minus 10 Grad, am Tag 3 Grad im Bayerischen Wald, 10 Grad am Niederrhein. Am Donnerstag nur noch Richtung Nordosten Wolken, sonst scheint meist die Sonne. Auch am Freitag und am Samstag, abseits einiger Nebelfelder, sonniges, vorfrühlingshaftes Wetter.
Um 22.15 Uhr meldet sich Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Rettet die Bienen, der Siegeszug eines Volksbegehrens und auf dem Weg zur Klimaneutralität, die ehrgeizigen Ziele im dänischen Kopenhagen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.